Moin.
Na.
Wollen wir einfach direkt anfangen?
Ja, würde ich sagen.
Okay, ich würde sagen, ich stelle uns erstmal vor. Und zwar sind wir Emma und Mila von der feministischen Antifa Hamburg. Wir sind eine feministische, antikapitalistische und antifaschistische Gruppe aus Only-Finter-Personen, die sich in der feministischen Bewegung in Hamburg innerhalb der linken Szene einsetzt für einen starken Feminismus und für einen gleichberechtigten Antifaschismus. Und wir machen jetzt heute unsere erste Podcast-Folge, weil am 25.11., also am Mittwoch, der Tag gegen Gewalt oder der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist und wir es ziemlich wichtig fanden, über dieses Thema nochmal aufzuklären, uns selber auch genauer zu informieren. Und genau das machen wir heute auch. Wir erzählen euch von Erfahrungen von Betroffenen. Wir erzählen euch ein paar Hintergründe zu dem Tag, zu dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Wir erklären euch auch ein bisschen was zur Begriffsdifferenzierung, Gewalt an Frauen. Denn es gibt natürlich Gewalt an Frauen allgemein. Es gibt häusliche Gewalt, auf die wir auch später nochmal ein bisschen eingehen. Also gucken wir uns Statistiken an, die Auswirkungen von häuslicher Gewalt, wie man diese erkennen kann, was die Politik macht, was es für Hilfsangebote gibt. Und natürlich gucken wir auch nochmal aus feministischer Sicht darauf und schauen eben, was das einfach für einen Zusammenhang mit dem Patriarchat hat.
Okay, also ich würde damit anfangen, euch erstmal ein bisschen was zu den Hintergründen zum 25.11. zu erzählen. Und zwar ist der 25.11. der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Allgemein ist es ein Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeglicher Form gegenüber Frauen und Mädchen, wie es halt schon so ein bisschen im Namen mit einbegriffen ist, halt der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Erstmals wurde dieser Tag 1981 zelebriert, und zwar zunächst von karibischen und lateinamerikanischen Feministinnen. Der Anlass der Vergewaltigung und ziemlich brutale Ermordung der drei Schwestern Patria, Minerva und Maria Theresia Mirabel, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ausgesprochen ist, aber ich glaube, es sollte es. Und zwar wurden diese drei am 25.11.1960 in der Dominikanischen Republik ermordet und vergewaltigt. Die drei Schwestern waren Mitglied einer feministischen Gruppe dort. Und zwar kann ich die leider nicht richtig aussprechen. Deswegen habe ich hier einmal meinen Google-Übersetzer, der das richtig aussprechen kann, weil ich damit niemanden irgendwie offenden möchte, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Und zwar heißt die Gruppe
Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
Genau, so heißt diese Gruppe. Und die drei Schwestern waren dort eben Mitglied und wurden dann 1960 durch Militärangehörige des damaligen Diktators verschleppt und ermordet. Was dabei noch ganz interessant ist, ist, dass erst 18 Jahre später, also 1999, die USA den Tag offiziell als Protesttag übernommen haben, was jedoch eine recht lange Zeit ist. Das Ziel des Tages, also dieses internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, kann man vielleicht nochmal sagen, ist allgemein die Stärkung der Frauenrechte und die Sichtbarmachung der Probleme, die im Alltag aller Finter-Personen tief verankert sind.
Weißt du, was ich irgendwie ziemlich schwer finde? Also ich finde, dieser Begriff Gewalt an Frauen ist irgendwie so ein großer Begriff und ich finde, es lässt sich total schwer einordnen, so. Beispielsweise jetzt auch am 25.11., so was für eine Gewalt wird da überhaupt thematisiert? Geht es da nur um häusliche Gewalt oder Gewalt an Frauen generell? Weil da muss man irgendwie auch differenzieren.
Weißt du, was ich meine? Ja, das dachte ich mir auch schon. Deswegen habe ich so eine Definition rausgeguckt. Also die Definition, die im Internet steht für Gewalt an Frauen, erstmal nur, ist einfach nur, Gewalt an Frauen bezeichnet jede Form von Gewalt gegen eine Frau. Auch sexuelle Übergriffe, Beleidigung, Stalking und soziale Kontrolle. Also da sozusagen Gewalt an Frauen an sich, der Begriff umfasst einfach nur jede Form von Gewalt, egal ob physisch oder psychisch, die sich halt sozusagen gegen Frauen richtet. Ich dachte, für diesen Podcast differenzieren wir jetzt nochmal zwischen halt Gewalt an Frauen allgemein und häuslicher Gewalt, weil ich mir so dachte, dass häusliche Gewalt wahrscheinlich so ein bisschen so ein präsenteres Thema ist vielleicht für die meisten von uns. Was vielleicht auch sowas.
Moment, ne?
Wie bitte?
Vor allem im Moment.
Ja, vor allem ich dachte auch, dass das wahrscheinlich so das ist, was den meisten von uns, beziehungsweise die meisten, den Podcast hören, so am ehesten passieren wird. Und dann dachte ich, kann man da so am besten zu relaten. Deswegen, also ich habe euch auch dafür nochmal die Definition rausgeguckt. Und zwar, häusliche Gewalt bezeichnet jede Form körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt innerhalb einer häuslichen Gemeinschaft. Also zum Beispiel in einer Beziehung. Ich glaube, dazu habe ich auch noch mal ein bisschen extra Sachen rausgesucht, so Gewalt in Partnerschaften, weil ich das irgendwie auch noch mal ganz schön interessant fand, weil das ja noch mal so ein Sonderfall ist irgendwie, ob man jetzt so eine random Frau sozusagen einfach dagegen Gewalt ausübt oder gegen so seine Partnerin. Deswegen habe ich dazu auch noch mal so ein bisschen was rausgesucht.
Ja, vor allem glaube ich auch, dass Gewalt innerhalb einer Beziehung ein Thema ist in unserer Gesellschaft, das so krass tabuisiert wird.
Ja, vor allem ich habe das Gefühl, das wird auch einfach so ziemlich ignoriert. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie stark das so durchkommt, aber es irgendwie wird richtig wenig drüber geredet, dafür, dass eigentlich echt viel passiert.
Ja, also es ist halt, es beschreibt den Alltag ziemlich vieler Finterpersonen in diesem Land. Und es wird einfach in der Gesellschaft nicht drüber geredet. Natürlich kommt es darauf an, in was für ein Umfeld du sozialisiert bist, aber irgendwie weder in der Politik noch in, weiß nicht, gesellschaftlichen Strukturen wie Schule oder so wird das eher groß zum Thema gemacht. Deswegen finde ich es mega spannend.
Ja, ich auch. Von was ich richtig krass fand, was ich so beim, ich habe das so ein bisschen nachgeguckt, halt darüber recherchiert. Und was ich voll krass fand, ist, dass wir es in Deutschland halt eigentlich noch richtig gut haben. So, du meintest es ja gerade selber, die Politik macht jetzt nicht so krass viel, aber zumindest macht sie was. Darauf kommen wir ja auch später nochmal. Aber ich habe einfach rausgefunden, dass so, wenn man mal so weltweit guckt, in jedem dritten Land gibt es nicht mal auf so einer politischen Ebene genug Schutz gegen häusliche Gewalt. Was ich so echt krass fand, so da ist nicht mal eine rechtliche Lage da, um Menschen davor zu schützen. Das fand ich irgendwie echt krank, dass so die Politik einfach nichts dagegen tut. So in jedem dritten Land, das ist krass viel, wenn man sich das irgendwie mal so vorstellt.
Ja, ich glaube halt der Unterschied zu jetzt Deutschland zum Beispiel ist, dass es hier durch Aktion einfach in die Politik getragen wird und die sich irgendwie zwangsläufig damit auseinandersetzen können, weil wir hier einfach eine Art Demokratie haben, wo das zwangsläufig passieren muss. Aber in zum Beispiel lateinamerikanischen Ländern das einfach völlig außer Acht gelassen wird, weil die patriarchalen Strukturen da einfach noch viel mehr gefestigt sind, als wir es hier vielleicht kennen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube jetzt vielleicht mal gar nicht nur Deutschland, aber so Europa allgemein. Da haben wir
Ja,
eigentlich echt
genau.
krass Glück hier zu leben, so, weil das hier zumindest überhaupt thematisiert wird, so, und irgendwie angesprochen wird. So, wobei das ja so besonders in lateinamerikanischen Ländern oder auch, ich glaube auch so afrikanischen Ländern und sowas, wo das da ja irgendwie noch viel weniger in der Politik und so in der Gesellschaft allgemein irgendwie diskutiert wird oder Thema ist.
Schon auf jeden Fall. Ich glaube, man darf halt trotzdem, auch wenn man solche Aussagen trifft, also ich stimme dir da voll zu, darf man trotzdem nicht vergessen, dass so patriarchale Strukturen und Sexismus und Gewalt gegen Frauen eben hier auch in einer krassen Dimension stattfindet, die wir halt gar nicht mitbekommen. Und wir müssen halt irgendwie aufpassen, dass es dadurch nicht runtergespielt wird.
Ja, absolut. Das fand ich auch richtig cool. Ich habe da voll die passende Studie zu gefunden. Die ist jetzt von 2018, also die ist schon 2 Jahre älter. Ich habe auch noch eine aktuellere, aber die sind halt alle so ein bisschen, die aktuellen sind halt nicht so ausführlich, weil Studien ja immer über einen langen Zeitraum geführt werden. Aber ich habe mir die Studie vom Bundeskriminalamt angeguckt, aus dem Jahr 2018. Und ich fand das echt krass, so wenn man mal bedenkt, in diese Studie gehen nur die gemeldeten Fälle ein. Also nur die Sachen, die wirklich zur Anzeige gebracht werden. Und dabei ist die Einschätzung von Experten, dass das ungefähr jedes sechste oder siebte Opfer macht. Also so, man kann sich theoretisch vorstellen, man müsste diese ganzen Zahlen mal sechs oder mal sieben nehmen, um die reellen Zahlen zu haben. Und das ist dann halt echt krank viel.
Ja,
So,
vor allem, guck mal,
ja.
du hattest mir ja auch erzählt, weltweit werden 35% aller Frauen mit körperlicher oder sexueller Gewalt konfrontiert. Und wenn man das mal 6 oder mal 7 nehmen muss, das ist halt echt heftig.
Ja, also das kann man gar nicht mal 6 oder 7, dann hat man so mehr als 100%. Aber wenn man sich das vorstellt, so jede Dritte, die das meldet irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das da schon mit reinzählt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das nicht sogar Schätzungen sind, die die Dunkelziffer betreffen. Aber ich glaube nicht, nicht mal.
Ja.
Oder?
Ja.
Ich glaube nicht mal, dass...
Halt, ich finde es so erschreckend, weißt du, man denkt, man liegt irgendwie in einer modernen Gesellschaft oder man sollte denken, dass solche Werte eben ganz oben stehen, dass sowas nicht passiert. Und es ist einfach nicht so. Es ist nur das, was halt überall vorgegaukelt wird und womit irgendwie Geld gescheffelt wird. Aber irgendwie, es ist halt eigentlich noch so ein präsentes Thema und es ist echt heftig.
Ja, das fand ich auch. Von was ich richtig, richtig krass fand, ich habe mir halt die Zahlen mal so angeguckt. Und was mich irgendwie richtig dolle schockiert hat, waren einfach so, ich weiß nicht, weißt du, was Femizide sind?
Ja.
Ja gut, aber ich habe mir trotzdem nochmal die Internetdefinition rausgesucht, vielleicht weiß es nicht jeder. Da stand halt, ein Femizid ist halt die Ermordung einer weiblichen Person, wobei die Tatsache, dass das Opfer weiblich bzw. Frau ist, einen entscheidenden Teil des Motivs darstellt. So, und das klang für mich erstmal richtig abstrakt. So, jemanden umbringen, nur weil die Person weiblich ist. Da war so meine erste Reaktion, okay, sowas haben wir in Deutschland bestimmt nicht. Und ich habe mir das mal angeguckt und ich fand das voll krank, dass so innerhalb von einem Jahr, halt 2018, es wurden einfach 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Was ich richtig, richtig schockierend fand. Also 122 klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man sich das mal so jede einzelne Person, so 102, dann sind 122 Menschen echt viele. Ja. Und das fand ich irgendwie krass schockierend.
Ja, und vor allem, weil die Zahlen ja auch immens ansteigen in den letzten Jahren.
Ja, das fand ich auch richtig, richtig gruselig. Ich dachte eigentlich, das Problem würde eigentlich weniger werden. Aber so die Zahlen steigen einfach seit Jahren an und es wird irgendwie immer mehr und man erfährt das gar nicht. Und das fand ich
ja,
auch
irgendwie krass. Ja, ich meine, letzten Endes, warum sollte man es auch von der Politik oder so erfahren? So, es zeigt ja, dass in diesem System viele Dinge falsch laufen und das wollen die ja nicht offenbaren. So.
Ja, na klar. Und das, keine Ahnung, es wird irgendwie richtig schön unter den Tisch gekehrt und man findet es gar nicht raus, außer wenn man mal so richtig, richtig bewusst danach sucht. Ja. Und das fand ich echt krank. Und was mir auch aufgefallen ist, wo du gerade schon mal ansprichst, dass die Zahlen so steigen, jetzt mit Corona ist das halt alles noch mal viel schlimmer, ne? Das ist so viel mehr geworden noch mal.
Ja.
Ja, halt echt so, da habe ich mir halt auch noch mal Studien so angeguckt, weil ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich fand die Studien stellen es immer ganz gut da, so halbwegs. Und die haben sich das halt echt mal angeguckt, dass das einfach dadurch, dass jetzt sozusagen, also durch den ersten Lockdown, der ja so richtig krass war, also man durfte ja wirklich kaum rausgehen und sich mit Leuten treffen, dass...
Ja, soziale Isolation für ziemlich viele Leute, gerade für finanziell und sozial schwachere Menschen, also irgendwie sozial schwächeren Vierteln auch.
Ja, das sowieso, da ist es ja sowieso schlimmer. Wobei man aber betonen muss, dass sich häusliche Gewalt echt durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Also das hat, das schließt halt nicht, das gibt es nicht nur innerhalb von, keine Ahnung, sozial benachteiligten Haushalten oder ähnlichem, sondern das zieht sich halt echt durch alle Schichten. Das fand ich echt krass. Mhm. Und ich habe so eine Zahl, die halt in dieser Studie war, die haben nicht so viele Leute befragt, aber sie haben doch einige befragt. Und 3,1% aller befragten Frauen waren von körperlicher Gewalt betroffen, die halt in Quarantäne waren. Und ich finde, 3,1% klingt nach richtig wenig. Aber wenn man das mal so hochrechnet auf ganz Deutschland und einfach mal so Pi mal Daumen davon ausgeht, dass, keine Ahnung, 80 Millionen Menschen in Deutschland allgemein und die Hälfte davon sind Frauen, sagen wir, das sind so 40 Millionen Frauen in Deutschland, dann sind das einfach 1,24 Millionen Frauen, die körperliche Gewalt von ihrem Partner erfahren haben, nur während dem ersten Lockdown in Corona. Ja. Und das fand ich echt krank, weil sich diese Studie wirklich auf 2-3 Monate bezogen hat.
Ja, vor allem sind es ja aber auch nur die befragten Frauen. Also es gibt ja noch eine Unmenge Frauen und Hinterpersonen mehr, die eben nicht an dieser Studie teilgenommen haben.
Hey, ja eben. Und vor allem auch, die das selbst in so einer Studie ja gar nicht offenlegen, dass ihnen sowas passiert ist.
Ja, eben.
So, dass diese Dunkelziffer ist halt echt riesig, wie wir ja vorhin auch schon meinten. Ja, ich weiß nicht, was ich auch krass fand, ist ja, also meistens bezieht sich Gewalt in Partnerschaften ja so auf, entweder auf physische oder halt auf psychische Gewalt. Also es ist entweder so extrem irgendwie extreme Eifersucht oder so soziale Kontrolle oder sowas. Oder halt körperliche Übergriffe. Und was ich krass und was halt auch nochmal dazu gehört, sind so sexuelle Übergriffe innerhalb einer Partnerschaft. Und dazu fand ich die Zahl, die ich dazu in dieser Corona-Studie gehört habe, echt krass schockierend, weil da stand halt einfach, dass so 3,6% der Befragten, also das wieder so Pi mal Daumen auf Deutschland hochgerechnet, wären das 1,44 Millionen Frauen, die halt innerhalb des letzten Monats, also nur innerhalb von 4 Wochen, zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurden von ihrem Partner. Und ich fand es einfach so krank, mir das vorzustellen, dass einfach 1,44 Millionen Frauen so innerhalb von einem Monat dazu gezwungen werden, was ich einfach richtig krank fand, dass das so viel passiert in Partnerschaften und es gar nicht thematisiert wird. Also das wird nie angesprochen. Obwohl das so viele betrifft.
Ja, ich finde das traurig und ich finde es erschreckend und ich finde, das sagt halt eine Menge darüber aus, in was für einem System wir eigentlich leben und dass es halt mit sozialer Gleichheit absolut nichts am Hut hat. So.
Ja, vor allem auch irgendwie, wie scheißegal das irgendwie der Politik und allen ist. So, ja, so ein krasses Thema irgendwie nicht mal anzusprechen, so, keine Ahnung. Als hätten sie nicht die Möglichkeit, uns das mitzuteilen, in der Schule oder sonst wo.
Die Gründe, warum das so ist, dazu kommen wir ja später nochmal, wenn wir das so aus feministischer Sicht nochmal ein bisschen betrachten. Aber ich meine, das hat ja auch richtig schlimme Auswirkungen für die Betroffenen dann.
Ja, das fand ich auch krass. Also so, das muss man aber sagen, bei den Auswirkungen muss man halt einmal unterscheiden, so zwischen natürlich den körperlichen Schäden, was dann natürlich bei allen physischen Übergriffen passiert, also keine Ahnung, allgemein Verletzungen, wenn dein Partner dich sozusagen schlägt oder anderweitig physisch attackiert, und halt psychische Schäden. Und die psychischen Schäden können halt echt immens sein und darauf wird halt irgendwie voll wenig geachtet. Also das kann halt echt von irgendwie Abschottung von dem kompletten sozialen Umfeld bis zur Isolation und aber auch der Erschaffung und kompletten Förderung von Ängsten und allem führen und sogar zu richtig schweren Traumata bei den Betroffenen führen. Und ich fand das irgendwie krass traurig auch, vor allem wenn man die Zahlen davor aus den Studien mal sozusagen anschaut und sich dann jetzt nochmal anschaut, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Mhm. Das so ein bisschen kombiniert, finde ich es echt traurig, mir vorzustellen, wie viele Frauen das betrifft. Also wie viele Frauen da jetzt so krass drunter leiden.
Ja, ich glaube, es ist auch immer total wichtig, sich dieses Ausmaß nochmal vor Augen zu führen und auch sich irgendwie selbst damit auseinanderzusetzen, so woran kann ich das überhaupt als Außenstehende oder Außenstehender erkennen, dass jemand unter häuslicher Gewalt leidet, weil diese Symptome sind ja total vielseitig. Es kann einmal sein, dass diese Finta-Person keine Zeit mehr hat, um sich mit Verwandten, FreundInnen, KollegInnen zu treffen, dass sie immer wieder ausflüchtige Ausreden findet oder auch einfach, dass sie alles nur noch in Rücksprache mit ihrem Partner, ihrer Partnerin tut, dass eben kein selbstständiges Handeln mehr da ist und zum Beispiel auch kein eigenes Geld mehr. Das heißt, da kommt nicht nur diese häusliche Gewalt als Komponente dazu, sondern eben auch so soziale Unterdrückung, die da ja auch
ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir vorhin schon hatten, halt einfach diese psychische Gewalt sozusagen, also einfach so diese komplette Kontrolle, die der Partner so über die Partnerinnen oder halt die Partner so übereinander übernehmen und sowas.
Genau.
Ja. Und ich finde das echt krass wichtig, dass man so in seinem Umfeld auf diese verschiedenen Merkmale achtet. Es gibt ja noch ein paar mehr, also dass man einfach Leuten ordentlich helfen kann.
Genau, halt dazu kommen natürlich die körperlichen Verletzungen, einfach sowas wie blaues Auge, Verletzungen, die irgendwie ohne Erklärung oder nur mit schwammigen Erklärungen so kommen quasi. Und natürlich, was halt total wichtig ist, dass wenn einem sowas auffällt, so Verletzungen in unterschiedlichen Heilungsstadien, also vermehrte Verletzungen, die aber in unterschiedlichen Abständen auftreten, die unterschiedlich gut verheilt sind, und je nachdem dann eben auch chronische Beschwerden mit bringen, ohne aber offensichtlich physische Ursache. Gerade bei schwangeren Frauen, die betrifft das ja auch zu Häufe, einfach körperliche Verletzungen, die auch oft zu Fehlgeburten führen. Und das finde ich so erschreckend, weil solche Erfahrungen ja halt körperlich auch einfach total Angst- und Panikmacher sind und Menschen in schlimme psychische Probleme treiben können, Schlafstörungen, Depressionen, Essstörungen oder auch andere Dinge wie Suchtverhalten oder so. Jetzt weiß ich nicht, wie das heißt.
Ich glaube, ja. Suizidalität, richtig, sozusagen genau. Selbstmordgedankenverhalten und sowas. Genau. Ja, das finde ich, das ist halt echt krass. Das ist ja nochmal so eine mehr so Details dazu, was die eigentlich die Auswirkungen sein können. Und so, es ist ja echt krass wichtig, dass diesen Opfern sozusagen geholfen wird, weil offensichtlich sind die Auswirkungen ja wirklich, wirklich schrecklich. Und eigentlich wünscht man ja niemandem, dass ihm so etwas passiert. Oder zumindest, wenn eine Person schon in so einer negativen Situation ist, dass der Person daraus geholfen werden kann. Weißt du eigentlich, ob es da so Sachen gibt, die die Politik dafür macht, um sozusagen Betroffenen zu helfen oder allgemein etwas gegen häusliche Gewalt zu tun?
Ja, also es gibt so ein paar Dinge, die die Politik irgendwie probiert einzusetzen gegen häusliche Gewalt, die, wie wir jetzt ja aber sehen, tatsächlich in der Realität einfach irgendwie...
Ja, die Politik
nicht so
verkackt es ein bisschen.
Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja. Also ich kann dir ja mal ein bisschen erklären, was ich da so weiß. Und zwar gilt seit 2018 die Istanbul-Konvention. Das ist ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und vor allem häuslicher Gewalt.
Ah, also genau das Thema eigentlich so ein bisschen, genau. Vom 25.11.
ja
auch.
Genau, ja, das greift das eben nochmal auf. Und seit 2016 gilt auch eine Vergewaltigung, also dass eine Vergewaltigung auch eine Vergewaltigung ist ohne Gewalt und Gewaltandrohung.
Ja, das fand ich, darüber habe ich auch schon mal gehört und ein bisschen was gelesen. Und das fand ich echt krass, dass einfach bis zum Jahr 2016 es okay war, sich über den offensichtlichen Willen des Opfers hinwegzusetzen, solange du keine Gewalt angewendet hast. Ja, so, eine Person könnte dich anschreien und Nein sagen und es war trotzdem keine Vergewaltigung.
Ja.
Also das fand ich echt krass, das so zu erfahren. Ich bin echt froh, dass sie das geändert haben.
Ja, richtig. Einfach auch, was du auch gerade meinst, was ich so erschreckend finde und auch echt einfach eklig, muss ich sagen. Also manchmal weiß man nicht, was man dazu sagen soll, wo man denkt, dieses Problem ist so offensichtlich. So, warum wird nichts dagegen getan? Dass zum Beispiel häusliche Gewalt an sich einfach kein eigener Tatbestand ist. Natürlich sowas wie Nötigung, Freiheitsberaubung, körperliche Verletzung, Stalking, Nachstellung, sexueller Missbrauch, das sind einzelne Tatbestände. Aber die häusliche Gewalt an sich, von der eine Menge Frauen, wir hatten gerade eben die Zahl, kann ich mich jetzt...
es waren krass viel, es waren über eine Million, so, die davon regelmäßig betroffen sind.
Dass es einfach, keine Straftat ist. Also,
ja, das finde ich auch. Also, dass dann halt so die einzelnen Sachen, die sozusagen der Täter gemacht hat, oder Täterin, also Täter ja meistens gemacht hat, die sind dann zwar strafbar, aber so an sich, so dieses grundlegende Ding, dass er die ganzen verschiedenen Taten mit einbezieht, einfach kein eigener Tatbestand.
Das stimmt. Ja, er kann, also in dem Fall jetzt ein Mann, kann natürlich auch eine Frau sein, aber jetzt
aber
wir hier reden, Gewalt an Frauen sind sehr oft, fast immer.
Nein, jetzt muss man sagen, die Opfer von Partnerschaftsgewalt sind halt zu 81% Frauen. Genau. Sind einfach zum größten Teil Frauen. Und bei Sexualdelikten sind es zu 98,1% Frauen. Also es sind verdammt viele Frauen. Damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass es Männern nicht auch passieren kann. Das passiert denen auch und das ist auch schrecklich so. Aber es sind einfach viel, viel mehr Frauen. So.
Ja, es geht ja auch um Gewalt gegen Frauen.
Ja, eben, deswegen. Genau. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es auch einfach ein Thema, was mehr Frauen betrifft.
Ja, also es gibt letzten Endes natürlich die Möglichkeit für ein gesetzliches Kontaktverbot. Was das dann letzten Endes bringt, weiß ich nicht. Da habe ich noch nie mit einer Betroffenen drüber geredet. Aber diese Möglichkeit gibt es, dass
das
rechtlich verboten wird.
Ja, also ich glaube schon, dass es den Betroffenen sozusagen so ein so ein bisschen so ein Gefühl von Sicherheit geben kann. Aber ich frage mich auch, inwieweit das zu so 100% umsetzbar ist. Also so, ich weiß nicht, willst du die ganze Zeit, keine Ahnung, naja, drei Bullen finde, dem einen Typen hinterher schicken oder so?
Man denkt, es ist ein guter Schritt, aber es wird niemals das Problem lösen und es ist auch nicht irgendwie, es ist nicht der gesetzliche Rahmen, den es eigentlich dafür geben sollte, finde ich.
Nee, finde ich auch absolut nicht. Vor allem, was auch vielleicht nochmal so ein Ding ist, wo die Politik so ein bisschen versagt, sind halt Frauenhäuser. Frauenhäuser sind halt auch eine Möglichkeit für Betroffene sozusagen, um Hilfe zu suchen, sozusagen einen sicheren Ort zu finden, wenn sie bei sich zu Hause von häuslicher Gewalt betroffen sind und dort einfach nicht mehr weiter sein können, können sie sich halt sozusagen in so eine Art Frauenhaus flüchten. Das Ding ist, die Politik kriegt das echt nicht hin, diese Frauenhäuser so aufzuziehen, dass sie wirklich allen Betroffenen helfen. Es ist echt schlimm. Also so in ländlichen Gegenden sind häufig einfach gar keine Frauenhäuser vorhanden, obwohl da natürlich auch häusliche Gewalt stattfindet und es Betroffene gibt. Und insgesamt gibt es in Deutschland nur 350 Frauenhäuser, was halt nur zu 6.800 Plätzen führt. Wenn wir das nochmal mit den Zahlen vergleichen, die wir uns gerade angeguckt haben, ich glaube, da wird ziemlich schnell klar, dass das einfach nicht reicht. So.
Das ja, sorgt die sind dann halt fast überlastet, ne?
Ja, also, ich meine, jede zweite Frau muss abgelehnt werden. So. Und das finde ich echt krank. So, wenn man schon so weit ist, sich sozusagen so unsicher zu fühlen bei sich zu Hause, dass man sozusagen einen Unterschlupf suchen muss, dass man aus der Situation rausgehen muss, weil es so schrecklich ist, dass man es nicht mehr aushält. Und man dann abgelehnt werden muss, einfach weil es nicht genug Plätze gibt, weil die Politik das irgendwie versagt, die Politik da irgendwie versagt und der politische Wille fehlt, da tatsächlich zu helfen. Also das muss sich echt schrecklich anfühlen als Betroffene.
Ja, also ich glaube, die Betroffene haben da einfach eine sehr, sehr geringe Lobby. Es gibt irgendwie in der Politik niemanden, der sich für sie so einsetzt, der das als einen Themenschwerpunkt sieht, weil es einfach in unserer Gesellschaft, in unserem System nicht darum geht, humane Werte durchzusetzen, sondern dass es irgendwie um Profit geht und profitorientiertes Wirtschaften, und da hat einfach sowas wenig Platz.
Ja, ich denke auch einfach, weil ja, man kriegt halt keinen wirklichen Profit aus Frauenhäusern so. Und sie sind halt trotzdem komplett notwendig. Und deswegen werden sie einfach nicht wirklich gefördert. Das finde ich echt traurig, weil so rein theoretisch ist so ein Frauenhaus, ich meine, das sorgt dafür, also das unterstützt die Leute, die da wohnen, ja total. So, es gibt denen irgendwie Hilfestellungen, wie man da rechtlich gegen vorgehen kann. Es hilft ihnen, ein persönliches Sicherheitskonzept zu erstellen. Irgendwie mit dem Traumata, das man dann wahrscheinlich aus der häuslichen Gewalt mitgenommen hat, das irgendwie aufzuarbeiten, damit klarzukommen, so einfach so sein Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und das finde ich eigentlich so ein schönes Konzept, und das wird einfach, die Politik juckt das einfach so wenig, das wird so gar nicht gefördert irgendwie, es regt mich echt auf.
Ja, ich finde, den Frauen wird halt dadurch die Möglichkeit genommen, sich gegen diese männliche Konkurrenz in unseren patriarchalen Strukturen durchzusetzen, und das macht mich irgendwie wütend, weil Frauen haben oder sollten genau die gleichen Rechte haben wie Männer. Und es kann einfach nicht sein, dass die da nicht unterstützt werden, aber immer alle von Gleichberechtigung reden. Es ist einfach nicht so.
Ja, da kommen wir ja auch nachher nochmal drauf im Detail. Ja. So, das ist einfach wieder mal so ein krasser Widerspruch. So auf der einen Seite zu sagen, ja, natürlich sollten Frauen und Männer gleichberechtigt sein, aber dann die Betroffenen nicht, also Frauen dann nicht zu unterstützen, obwohl sie es wirklich dringend brauchen. Das finde ich echt krank. Das ist einfach so ein richtiger Widerspruch in der Politik.
Ja. Wir haben ja ein paar Telefonnummern gesammelt und andere Hilfsangebote, und ich frage mich gerade, ob es vielleicht sinnvoll ist, die am Ende einmal zu sagen und nicht hier mittendrin irgendwo.
Ja, ich würde die am Ende einfach einmal langsam vorlesen, einfach, oder?
Ja, das finde ich eigentlich auch genau. Gut. Aber es gibt ja auch noch andere Hilfsmöglichkeiten. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was
erzählen. Ja, also so erstmal gibt es natürlich so Möglichkeiten zu helfen als Einzelperson. Also wenn man sozusagen merkt, okay, hier ist eine Person, die ist wahrscheinlich von häuslicher Gewalt betroffen. Und zwar ist das Einfachste dabei erstmal die betroffene Person anzusprechen und Hilfe anzubieten. Wichtig dabei, wenn man die Person direkt anspricht, die betroffene Person, dann ist es dabei wichtig, möglichst konkrete Fragen zu stellen. So dann auch nicht so irgendwie durch die Blume gesagt oder so indirekt irgendwas machen, sondern einfach möglichst konkret und direkt rausgehen. Sagen einfach sowas machen wie, yo, kann es sein, dass du von deinem Partner geschlagen wirst oder bedroht wurdest oder dass er dich in irgendeiner Form versucht zu kontrollieren? Also es ist wirklich wichtig, diese Fragen einfach direkt zu stellen. Wenn man dann eine Antwort darauf bekommt, ist es ganz wichtig, sich verständnisvoll zu zeigen. Also einfach offen zu sein, irgendwie sich solidarisch zu zeigen, ein bisschen versuchen, sich in die Person reinzuversetzen. Und was dabei ganz besonders wichtig ist, darauf zu achten, ist halt nicht die Person anzuprangern oder ihr das Gefühl zu geben, dass man ihr die Schuld gibt oder irgendwas. Also nicht sowas nach dem Motto, ja, was hast du denn gemacht, dass dein Mann dich jetzt schlägt oder so. Das hilft der Betroffenen auf gar keinen Fall. Sondern sich einfach mal versuchen, so ein bisschen die Person nachzuvollziehen und sich auf jeden Fall auf ihre Seite, stellen. Wie man der Betroffenen auch noch ganz gut helfen kann, ist natürlich sie zum Sprechen ermutigen. Also zum Beispiel erstmal natürlich sie in dem Fall zum Sprechen ermutigen, dass man sie selber weiterfragt, die Sachen auch nochmal hinterfragt, nach ein bisschen mehr Details fragt. Wenn Sachen irgendwie unglaubwürdig erscheinen oder so ein bisschen schwammig und so, dann nochmal danach zu haken, um wirklich sozusagen zu erfahren, was da wirklich hintersteckt. Und dabei wieder natürlich ganz wichtig, dem einfach Beistand zeigen, der Person zeigen, dass man für sie da ist. Und natürlich sich auf die Seite der Person stellen. Also nochmal betonen und deutlich aufzeigen, dass der Täter bzw. die Täterin Schuld hat. So, also wirklich aufzeigen, okay, hey, du als Opfer hast nicht die Schuld. Du trägst nicht die Verantwortung dafür, dass dir das passiert. Das ist die Schuld des Täters und nicht deine. Und es ist ganz wichtig, das zu betonen, wenn man versucht, Betroffenen zu helfen. Wie man ihnen natürlich auch helfen kann, ist, indem man sie nicht nur zum Sprechen ermutigt, indem man mit ihnen persönlich sozusagen redet, also nicht nur sie dazu zu ermutigen, sich selber mehr zu erzählen, sondern sozusagen sie auch dazu zu ermutigen, damit zu anderen Hilfsstellen zu gehen, also sich selber noch mehr Hilfe zu holen und dort darüber zu reden. Da gibt es ja die verschiedenen Hilfsmöglichkeiten, keine Ahnung, die Frauenhäuser, es gibt verschiedene Anrufzentralen, also Nummern, die man wählen kann, wo Leute sind, die einen unterstützen.
Unterdrücken,
hoffentlich nicht. Nein, die unterstützen einen. Dabei ist halt aber auch wichtig, die Person nicht unter Druck zu setzen, so. Sondern halt wirklich, also im Endeffekt einfach sagen, die Person direkt ansprechen, immer auf der Seite der Person stehen und versuchen, ihr zu zeigen, wo sie sich Hilfe suchen kann. Und wenn man darauf achtet, kann man dem Betroffenen als Einzelperson eigentlich am allerbesten helfen.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich wichtig. Das sollten wir uns alle, glaube ich, durch den Kopf gehen lassen.
Ja, und dabei finde ich auch krass, dass einem sowas nie mitgeteilt wird. Warum erfährt man nie, wie man Betroffenen helfen kann? Oder wie man das merken kann oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es überfordert auch teilweise Leute, die einfach nichts damit zu tun haben.
Ja, absolut. Wenn man so nicht in dem Thema drin ist oder so, dann weiß man, glaube ich, wirklich nicht, wie man damit umgehen soll.
Ja. Es ist total wichtig, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber ich würde jetzt mal weitergehen zum nächsten und größten und irgendwie auch letzten Thema, sage ich mal, dieser Folge. Und zwar wollen wir natürlich nicht nur diese ganzen Infos euch bereitstellen, sondern wir wollen das natürlich auch ein bisschen analysieren, wo das herkommt, wie wir dagegen vorgehen können. Einfach das mal auf feministischer, politischer Sicht ein bisschen erläutern und dafür eben den Zusammenhang mit dem Patriarchat anzuschauen. Und um das überhaupt zu verstehen, weil das Wort Patriarchat sicherlich noch ziemlich oft bei uns vorkommen wird, erstmal eine kurze Erklärung. Wörtlich übersetzt heißt Patriarchat Herrschaft der Väter. Der Patriarchat ist in dem Sinne also der männliche Stammesoberhaupt, das männliche Stammesoberhaupt oder das männliche Familienoberhaupt und ein Synonym für das Begriff Patriarchat, den Begriff, das Begriff, den Begriff?
Ich glaube, der Begriff. Ein Synonym für den Begriff Patriarchat. Ich glaube so.
Also, ein Synonym dafür ist einfach auch Männerherrschaft. Die Bedeutung und Auslegung dieses Wortes hat sich über die Jahrhunderte teilweise so ein bisschen verändert. Aber heutzutage gibt es eine sehr klare Definition, und zwar ist das eine Organisationsform von Macht in verschiedenen öffentlichen und auch privaten Kontexten, also alle Institutionen, die unsere Gesellschaft ausmachen und alle Gesellschaftsstrukturen, in denen wir leben, in der Macht von Männern an Männer weitergegeben wird und in der Frauen und Finterpersonen nicht mit einbezogen werden.
Ja, und das betrifft dann sozusagen die gesamte Gesellschaft, richtig?
Ja, das betrifft alle. Das ist ein universell gültiges Konzept. Genau. Und der Grund dafür, warum eben diese Männerherrschaft auch weiter voranschreitet, ist, dass es irgendwo aus der Historie noch die Annahme gibt, dass Frauen aus natürlichen Gründen unterlegen seien, während Männer dominant sind. Was natürlich völliger Quatsch ist, aber diese Überzeugung gibt es, diese Überzeugung prägt unser Leben und diese Überzeugung sorgt auch für eine Monopolisierung von Machtpositionen, für eine asymmetrische Machtbeziehung zwischen Mann und Finterperson und natürlich wird auch so soziale Ungleichheit gefordert und die Unterdrückung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und natürlich aber auch die Beziehungen zwischen Geschlechtern, in denen eben Finters untergeordnet sind. Also das können menschliche Beziehungen sein, das können auch die Beziehungen zu sich selber sein, die Beziehungen zur Politik, wie auch immer. Also in allen Strukturen, in denen wir irgendwie öffentliches Leben haben, werden Finters unterdrückt durch diese Männerherrschaft des Patriarchats. Also grob gesagt, patriarchale Strukturen bedeuten immer die Benachteiligung von Finterpersonen. Unser System beruht generell auf einfach sehr vielen Geschlechterstereotypen und dementsprechend auch Sexismus. Und der ist eigentlich für alle Mitglieder unserer Gesellschaft negativ. Und das hat natürlich einen Zusammenhang mit Gewalt an Frauen, den wir eben oben schon kurz angerissen haben. Und eben dann wieder auch mit häuslicher Gewalt. Und nochmal kurz zur Erinnerung, die wichtigsten Faktoren für häusliche Gewalt sind eigene Gewalterfahrung, die traditionellen Rollenbilder von Mann und Frau und du hast so zu sein und du hast so zu sein und natürlich auch einfach situative Situationen, zum Beispiel Stress. Das ist jetzt eine Sache, die bei dieser Corona-Krise einfach extrem raussticht gerade. Und die Ursachen für solche Faktoren sind einfach einmal das ungleiche Machtverhältnis zwischen Männern und Finterpersonen, die eben durch das patriarchale System geschuldet sind. Eifersucht, dann das Besitzverlangen, also dieses Denken von die Frau als Objekt, dann der Wunsch nach ein Hausfraudiensten und das, ehrlich gesagt, fuckt mich richtig auf.
Also, Hausfraudiensten.
Also, ja, also ich finde, genau dazu gehört nämlich auch oft, dass auch sexuelle Vergnügung gefordert wird und ich finde es wirklich, also ich finde es wirklich so frech. Es kann einfach nicht sein, dass diese Geschlechterrollen unseren Alltag so
das halt
schädigen.
Also echt, kann nicht sein. Ekelhaft so.
Ja, ja. Dann kommt dazu natürlich aber auch eine heteronormativ strukturierte Gesellschaft, also dass auch queeres Leben zum Beispiel überhaupt gar keinen Platz hat.
Ja, besonders dann so queere Finterpersonen sozusagen, die sind ja dann sozusagen nochmal doppelt benachteiligt im Patriarchat und leiden dann nochmal viel mehr drunter als sozusagen heterosexuelle Finterpersonen.
Ja, voll. Und auch, dass diese männliche Überlegenheit ständig und überall demonstriert wird, dass die eben Kontrolle überlangen, dass die denken, sie haben Anspruch auf Willen und Macht und dass sie das eben auch durchsetzen mit ihrer Gewalt. Und dass die quasi die Reaktion dann oft irgendwie, oder dass sie Angst haben, diese Machtposition und dieses natürliche, in Anführungszeichen, Machtgefüge zu verlieren. Und das ist nicht einfach. Also.
Ah, aber dann, so, das sorgt dann sozusagen für die Gewalt, sozusagen, wenn sie das Gefühl haben, das Machtgefüge wurde jetzt gestört, sozusagen, dann wendet man halt Gewalt an, um sozusagen das Machtgefüge wieder zu richten. Also um wieder sozusagen die Überlegenheit, die männliche Überlegenheit wieder neu zu demonstrieren.
Ja, genau. Also es ist einfach so, dass diese Beziehungsform zwischen in Anführungszeichen überlegenem Mann und
unterlegener Frau. In Anführungszeichen, bitte.
Natürlich. Einfach so ein Ausdruck ist von herrschendem, von unserem herrschenden Geschlechterverhältnis. Also das ist Teil der Einstellung der PartnerInnen in einer Beziehung, weil unsere Sozialisierung schon von Kindern, also von klein auf, so funktioniert, dass wir bestimmte Geschlechterstereotype zugeschrieben bekommen, nach denen wir uns verhalten müssen.
Das ist ja wirklich so. Also so, guck dir mal diese ganzen, so die ganzen Filme an und sowas. Das ist doch immer so die, keine Ahnung, dieses schwache Mädchen, das dann vom starken Mann gerettet wird, weil sie sich alleine nicht helfen konnte. Und so, das wird einem irgendwie so von Kindesbeinen an so mitgegeben. Und irgendwie prägt sich das dann total tief ein in jeden Menschen, der so sozialisiert wird.
Ja, genau. Und diese verbreiteten Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen von männlich ist stark und machtvoll, Weiblichkeit heißt Duldsamkeit, Passivität, Unterlegenheit und so weiter, das ist einfach auch ein Ausdruck von unserer strukturellen Ungleichheit und der Ungleichberechtigung von Mann und Finterpersonen, zum Beispiel im Job und mit dem Gehalt. Aber ich glaube, worauf ich jetzt nochmal zurückkommen wollte, ist, was ich gerade gesagt hatte, die Sozialisierung, die wir erfahren, schon von Kinderbeinen auf, ist einfach, alle Kinder, die geboren werden, wachsen in diesem patriarchalen System auf. Alle Kinder, die geboren werden, wachsen mit Stereotypen auf, wachsen mit resultierender Geschlechterungleichheit auf und nehmen das eben auch als selbstverständlich an. Und man muss einfach auch bedenken, dass Kinder sind sehr leicht zu bestimmen. Also die wollen geliebt werden. Und die haben eben auf der einen Seite das Verlangen nach Autonomie, nach Selbstständigkeit, nach Anderssein und auf der anderen Seite das Gefühl von, ich möchte geliebt werden, ich möchte dazugehören. Und das sind zwei Welten, die krachen aufeinander und die können sich nicht gleichzeitig quasi ausleben. Und dadurch, dass wir in so einem patriarchalen System leben, wo es klare Strukturen und klare Vorgaben gibt von, eine Frau hat so zu sein, ein Mann hat so zu sein und alles andere gibt es überhaupt nicht, wird diesen Kindern auch gar nicht die Möglichkeit geboten, sich frei auszuleben und das zu machen, was sie überhaupt wollen. Also patriarchales Gedankengut und patriarchales Handeln wird eben von Grund auf uns schon anerzogen und ist irgendwie der Standard in unserer Gesellschaft.
Hey, ja, aber dann ist ja auch irgendwie klar, dass so die ganze Gesellschaft auch super patriarchal ist. So. Ja. Ich meine, die Kinder, also Kinder sind ja die Grundlage der kommenden Gesellschaft sozusagen. Und wenn schon alle Kinder in patriarchalen Strukturen aufwachsen, mit patriarchalem Gedankengut, dann ist ja auch klar, dass die gesamte Gesellschaft, auch die sozusagen kommt mit den Kindern, wenn sie älter werden, dass die dann natürlich auch patriarchal sein muss. Und das ist doch echt schrecklich, dass das einfach immer so weitergehen muss. Das kann ich, also das will ich irgendwie mir nicht vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen müssen wir einen Weg finden oder deswegen setzen wir uns ja dafür ein, dass wir dieses patriarchale System irgendwie auflösen, dass wir das zerschlagen, Hand in Hand eben den Kapitalismus, weil
eng verknüpft. So.
Ja, es gibt ein riesengroßes Konfliktpotenzial in einer Gesellschaft, in der es keinen gesetzlichen Anspruch auf Gleichberechtigung gibt. Also ich meine, zwangsläufig müssen ja Mitglieder unserer Gesellschaft diesen Anspruch an Geschlechtergleichheit haben und dementsprechend in der jetzigen Gesellschaft auch einfach an den Geschlechteransprüchen scheitern. Weißt du, was ich damit meine?
Ja, absolut. Vor allem so, laut dem Gesetz sind Männer und Frauen, also sozusagen sind ja die Geschlechter auch gleichberechtigt. Aber das Problem ist, dass, wenn man sich dann mal die Gesellschaft anguckt, dass diese gesellschaftlichen Strukturen, also diese ganzen patriarchalen Strukturen, die du gerade schon erklärt hattest, einfach nicht damit vereinbar sind, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind.
Ja.
Und das sorgt natürlich zu Konflikten.
Ja, genau. Und dazu kommt halt einfach dieser männliche dieses männliche Anspruchverhalten von und die Klassifizierung der Frau zum Objekt. Also.
Ja, aber das ist doch auch schon länger so, oder? Also, dass Frauen sozusagen als Objekte angesehen werden, das hat doch, also das gibt's doch schon länger. Das hat doch bestimmt auch Wurzeln so in der Vergangenheit, oder?
Ja, klar. Also diese Rollenbilder gibt es ja schon ewig. Die gibt es seit dem 18. Jahrhundert und noch länger sind die in unserer Gesellschaft verfangen. Und dementsprechend kam ja auch 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, kamen ja auch die ersten feministischen Bewegungen, die eben für ihre Rechte da einstanden, weil einfach damals die Frau nur als Ware und Tauschobjekt zwischen Vätern und Liebhabern gesehen wurde und die Unschuld, die Jungfräulichkeit, das die höchste Tugend war und davon irgendwie die Ehre der Familie abhängig ist, was ja mittlerweile einfach nicht mehr so sein sollte. Jeder sollte sich frei ausleben können und so handeln, wie er möchte. Und die Ehre hat schon mal überhaupt gar nichts damit zu tun, ob du Jungfrau bist, ob du überhaupt Sex haben möchtest.
Ja, ja. Vor allem, ich finde auch, das ist einfach so ein es ist einfach so veraltet, so zu denken. So, wir sind halt nicht im 18. Jahrhundert so. Wir haben das Jahr 2020 und da ist es halt auch mal Zeit, ein bisschen moderner zu denken und diese alten, also diese ganzen alten Werte einfach mal abzulegen, weil die halt einfach nicht mehr passend sind.
Ja, man muss halt bedenken, dass aus maskuliner bzw. patriarchaler Sicht einfach die Unabhängigkeit der Frau eine Bedrohung ist für die Machtposition des Mannes.
Ja, und also natürlich.
Das trifft auch damals zu, das trifft auf heute zu. Aus diesem Grund gibt es das ja auch, dass einfach diese Gleichberechtigung nicht herrschen kann.
Ja, vor allem, weil ja auch so halt, was halt mit weil sich halt Personen so in ihrer Männlichkeit natürlich total angegriffen fühlen, wenn sozusagen die Frau nicht mehr dem Mann untergeordnet ist und unabhängig ist und alles, weil halt im Patriarchat definierten, im Patriarchat werden ja bestimmte Eigenschaften bestimmten Geschlechtern zugeordnet und halt einfach so die Eigenschaften, die männlichen Personen zugeordnet werden, also die Eigenschaften, die als männlich angesehen werden, sind halt einfach so Kontrolle, Macht, Stärke und solche Sachen. Und ja. In dem Moment, in dem Frauen sozusagen unabhängig sind, fühlen sich viele männliche Personen dann einfach in ihrer Männlichkeit angegriffen.
Ja, und genau da, diese Rollenklischees sind wir auch wieder bei den Studien, die du vorhin gesagt hast, weil die haben ja auch uns gezeigt, dass so strukturelle Rollenerwartungen, wie wir sie halt haben im Moment, dass die einfach häusliche Gewalt total begünstigen und fördern, aufgrund den Sachen, die wir gerade gesagt haben.
Ja, natürlich.
Von Machtpositionen und so weiter.
Natürlich, dieses ganze Thema, also Gewalt an Frauen allgemein und auch nochmal häusliche Gewalt im Besonderen, das ist ja, wie wir gerade gemerkt haben, so eng verknüpft mit dem Patriarchat und sozusagen wie Teilnehmer einer Gesellschaft, kann man das sagen, Mitglieder einer Gesellschaft, so sagt man das, sozialisiert werden. Also einfach so sozusagen männliche Sozialisierung, weibliche Sozialisierung und so. Das ist ja einfach so eng verknüpft damit, dass es dann im Endeffekt so viel häusliche Gewalt und sowas gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und was wir uns immer vor Augen führen müssen, ist, das sind alles keine Einzelfälle. Das sind alles Strukturen, die in unserem System gefestigt sind, die durch Kapitalismus gefördert werden, wozu wir ja auch nochmal eine extra Folge machen wollten, die dadurch gefördert werden, dass keine menschlichen Werte, keine Menschen im Zentrum unseres wirtschaftlichen und sozialen Systems stehen, sind irgendwie Konzepte in unserer Gesellschaft, die gewalttätiges Verhalten tolerieren, die das relativieren und die auch Hilfe erschweren, wie wir eben oben gesehen haben mit den Frauenhäusern. Es gibt keine wirkliche Hilfe für Betroffene.
Ja, aber da gibt es doch auch noch ein paar mehr Konzepte, die sozusagen das auch alles nochmal richtig doll erschweren.
Ja.
Absolut. Sozusagen dem Betroffenen zu helfen.
Ja, also wichtig ist halt, dass es eben oft den Opfern die Schuld gegeben wird, sowas, wie du vorhin schon gesagt hast, so irgendwas musst du doch falsch gemacht haben oder gerade bei Vergewaltigungsopfern ja auch dieser, ja, du hast einen zu großen Ausschnitt getragen, so was.
Ja, oder so einen zu kurzen Rock oder diese ganzen Sachen.
Das ist, Verhalten, das, genau wie ich gerade gesagt habe, den Opfern die Schuld gibt, die dieses gewalttätige Verhalten akzeptiert. Ganz kurz, tut mir leid, aber ich muss einmal meinen Laptop anstecken.
Ja, alles gut.
Die das so akzeptiert und die natürlich auch den Betroffenen nicht hilft, sondern im Gegenteil. Ja, und ich weiß nicht, auch dieses von der Familie muss einfach die betroffene Person Sicherheit bekommen. Die Sicherheit muss gewährleistet werden, die psychische Sicherheit vor allem auch. Und nicht, dass noch Druck auf die Betroffene ausgeübt wird.
Ja, vor allem, was ja dann häufig irgendwie so gemacht wird, ist, dann, dass dann irgendwie so der Ruf der Familie sozusagen davor gestellt wird, dass die einzelnen Mitglieder der Familie sicher sind.
Ja.
Und dass dann dadurch sozusagen die Betroffenen einfach nicht unterstützt werden und die keine Hilfe bekommen, obwohl sie sie halt bräuchten.
Ja. Ja, also wir können halt feststellen, Männer werden in dieser Gesellschaft kollektiv privilegiert. Es ist natürlich immer schwer, von Einzelfällen zu reden, aber kollektiv stehen Männer in einer höher gestellten Position als Fintermenschen und das in wirklich allen Teilen des Lebens. Das liegt daran, dass in unserer Historie das Patriarchat gefestigt wurde, dass es heute durch den Kapitalismus noch verstärkt wird, dass die Frau immer noch als eine Art Besitz, als kontrollierbar angesehen wird, dass auch mit dem Bild von Weiblichkeit irgendwie, dass damit Profit gemacht wird, also dass die einfach das für kommerzielle Zwecke nutzen und dass Männer einfach ein höher gestelltes Bild haben durch die verschiedenen Rollenerwartungen in unserer Gesellschaft.
Ja, durch das Patriarchat im Allgemeinen.
Genau, halt. Und dass eben aus diesem Privilegiertsein, aus diesen Rollenerwartungen, dass genau daraus dann eben auch häusliche Gewalt entsteht, weil der Mann in dem Fall denkt, ja, ich kann jetzt über die Frau bestimmen, die Frau ist schwach, ich kann mit ihr machen, was ich möchte, das kann ich ohne Konsequenzen zu spüren. Und davon müssen wir weg. Wir müssen weg davon, dass häusliche Gewalt Privatangelegenheit ist. Wir müssen dahin, dass es öffentlicher Diskurs wird, dass es in die Politik kommt, dass was verändert wird. Und nicht nur mit dem Thema häusliche Gewalt, generell soziale Gleichheit muss da einfach erreicht werden. Und das kann eben nur erreicht werden, wenn wir Patriarchat abschaffen, wenn wir Kapitalismus abschaffen, wenn wir das ganze System einmal umkrempeln und eben diese menschlichen Werte, sowas eben wie Gewalt darf nicht akzeptiert und toleriert werden gegen Finterpersonen, dass sowas in unser Zentrum, unser politischen Diskurs kommt.
Ja, genau deswegen finde ich ja auch solche Tage wie jetzt halt den 25.11. und halt die dazugehörigen Aktionen, also Demos und all solche Sachen. Deswegen ist das ja auch so unglaublich wichtig. Einfach, dass dieses große Thema, dieses wirklich wichtige Thema, das einfach nicht weiter akzeptiert werden kann, so wie es zurzeit wird. Einfach, dass dieses Thema den Menschen bewusst wird und dass es denen sozusagen ins Mittelfeld ihrer Aufmerksamkeit rückt. Dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass es eben ein riesiges Problem gibt mit Gewalt an Finterpersonen und an Frauen und alles. Und dass dieses Thema einfach nicht genug behandelt wird und besonders in der Politik einfach nicht genug dagegen getan wird.
Ja, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, jetzt am Mittwoch zu der Demonstration zu gehen. In Hamburg findet die um 18 Uhr am Jungfernstieg statt. Kommt zahlreich, es ist eine Finter-Only-Demo. Wir müssen irgendwie zeigen, dass wir wütend sind, dass wir zusammen uns gegen das Patriarchat stellen, dass wir keine Lust mehr haben, dass es reicht, dass die patriarchalen Mächte in dieser Gesellschaft so nicht weitermachen dürfen. Und dafür müssen wir uns vereinen und uns lautstark dagegen wehren.
Ja, wir müssen da einfach gemeinsam gegen angehen, weil so nur gemeinsam sind wir tatsächlich stark und auch stark genug, um tatsächlich einen Unterschied zu machen.
Ja. Falls okay, soll ich... Noch, ja, warte, ich würde noch einmal ganz kurz, falls ihr dazu noch mehr Infos haben wollt, könnt ihr gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da heißen wir Feministische Antifa Hamburg. Wir haben so ein Story-Highlight, das heißt Sprüche. Da könnt ihr einfach grundsätzlich noch ein bisschen mehr über das, was wir gerade gesagt haben, erfahren. Warum wir beispielsweise das System jetzt und das Patriarchat in dem Zuge natürlich auch ablehnen. Und da gibt es auch noch mal einige Hintergrundinformationen zu feministischen Sprüchen und zum 25.11. Da könnt ihr gerne vorbeischauen.
Ansonsten ja, besonders jetzt in letzter Zeit, also ich glaube jetzt in den letzten Tagen auch schon, das wird wahrscheinlich bis zum 25.11. so bleiben, sind in unserer Story immer mal wieder so ein paar Sachen gewesen, die halt spezifisch für den 25.11. da drin sind. Die könnt ihr euch auch gern angucken, wenn euch das interessiert und ihr da ein bisschen mehr darüber erfahren wollt.
Ja, ihr könnt uns da auch gerne ein bisschen Rückmeldung zu dem Podcast schicken. Wir haben sowas nämlich noch nie gemacht und kann ja auch sein, dass es jetzt total wirrwarr war und ihr irgendwie gar nichts verstanden habt. Dann tut mir das sehr leid. Aber
dann freuen wir uns auf jeden Fall über eure Kritik, weil dann wird dann werden die nächsten Folgen nur besser. So. Das ist jetzt auch die erste Folge, die wir aufnehmen. Okay, soll ich die Nummern jetzt noch vorlesen? Oder wollen wir die einfach sozusagen in die Beschreibung der Folge tun?
Nö, du kannst sie auch nochmal vorlesen und können sie einfach nochmal in die Beschreibung tun.
Okay, also es gibt einmal ein Hilfstelefon für, das heißt einfach nur Gewalt gegen Frauen. Und die Nummer dafür ist 08, 3 mal die 0, 2 mal die 1, 6, 0, 1, 6. Dann gibt es noch ein extra Hilfstelefon bei sexuellem Missbrauch. Das wäre 0, 8, 2 mal die 0, also 0800, 2, 2, 3 mal die 5, 3, 0. Dann gibt es noch mal ein extra Telefon für Kinder und Jugendliche, das Kinder- und Jugendhilftelefon. Die Nummer dafür ist recht kurz, die ist einfach nur 116, 3 mal die 1. Und es gibt verschiedene Telefonseelsorge-Hotlines, die man auch immer anrufen kann. Ich lese mal nur eine Nummer vor, wir haben hier ein paar mehr rausgesucht. Die Nummer dafür wäre 116 123. Allgemein kann man sagen, diese Nummern sind rund um die Uhr erreichbar, auch am Wochenende und an Feiertagen. Die Anrufe sind kostenlos und auch ohne Guthaben möglich und halt vom Mobiltelefon auch möglich. Die BeraterInnen sind ausgebildete Fachkräfte, die hören euch zu, sie nehmen die Situation ernst, sie wissen, wie man damit umgehen muss. Und als Anrufer kann man selber bestimmen, wie viel man sagen möchte, sozusagen. Und man kann auch als Anrufer an Unterstützungsmöglichkeiten, also weitere Unterstützungsmöglichkeiten weitergeleitet werden, damit einem mit dem Problem sozusagen noch weitergeholfen werden kann. Man kann doch allgemein sagen, dass alle diese Nummern anonym und sicher sind. Also von den Informationen, die da an diese Nummern gegeben werden, wird nichts nach außen dringen.
Okay. Vielen Dank
fürs
Vorlesen.
Ja, gerne. Dann würde ich sagen, wir packen die Nummern nochmal mit in die Podcast-Beschreibung.
Ja.
Genauso wie ein paar Links zu den Statistiken und so, die wir angesprochen haben, dass ihr euch selber nochmal die Zahlen so anschauen könnt, falls euch das interessiert. Und dann sind wir soweit fertig, oder?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, könnt uns gerne nochmal Kritik und sonstige Nachrichten, falls ihr auch Fragen vielleicht noch habt oder irgendwas nicht verstanden habt, könnt ihr uns das gerne schreiben. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge.
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt was gelernt.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht.
Wie auch immer. Ja.
Okay.
Gut. Ja, gut.
Na dann.